Deutschlandfunk Kultur Interview.
75 Jahre Kriegsende, das ist unser Schwerpunktthema diese Woche. Der 8. Mai, morgen, ist in Berlin sogar einmalig gesetzlicher Feiertag. Zu den bewegendsten Geschichten der Umbruchsjahre nach dem Krieg zählt sicher die Rückkehr der ins Exil Geflüchteten. Wer von den Nazis verfolgt wurde, wie kann der wieder heimisch werden im Land der Täter? Das ist über mittlerweile drei Romane ein großes Thema für die Berliner Lyrikerin und Schriftstellerin Ursula Krechel. Für Landgericht bekam sie 2012 den Deutschen Buchpreis. Frau Krechel, guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Figuren in ihren Romanen sind Deutsche im Exil, deutsche Juden in Shanghai, ein jüdischer Richter in Kuba, zuletzt in Geisterbahn die Geschichte einer deutschen Sinti-Familie. Immer wirkt dabei das Entsetzen mit aussortiert worden zu sein. Wissen Sie noch, wann Sie zum ersten Mal dachten, das ist mein Thema, das muss ich jetzt aufschreiben?
Das hatte ich über lange Zeit erst entwickelt. Mein Anfang war eigentlich, dass ich sehr früh bemerkte, bei einer Reise unter ganz anderen Bedingungen, als Shanghai noch eine düstere Stadt war, dass ich begriffen habe, das ist der Fluchtort von 18.000 Juden gewesen, die nichts hatten, außer 10 Reichsmark durften sie herausnehmen und einen Koffer. Und wenn wir heute auch an die heutigen Flüchtlinge denken, dass Menschen mit nichts kommen, niemand interessiert sich für sie und die kommen eines Tages zurück und niemand will dann auch ihre Geschichte hören. Das hat mich zum Sammeln von sehr, sehr vielen der Geschichten gebracht. Wir wussten ja oder wir wissen immer noch, wir interessieren uns für die großen Immigranten, für die sogenannten, ich mache es mal in Anführungszeichen, die deutsche Kultur verloren hat, die wir identifizieren uns mit denen, die wir rausgeschickt haben, weil wir damit etwas verloren haben. Und ich habe mich sehr früh für die Rückseite interessiert, für die man zum Teil das Exil der kleinen Leute genannt hat. Aber darunter sind sehr bedeutende Leute. Man hat sich einfach nicht für sie interessiert. Und so habe ich das Sammeln begonnen.
Sie haben sich dann tief eingearbeitet in die Zustände der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Was hat Sie da am meisten erschreckt bei dem, auf was Sie gestoßen sind?
Es hat mich das totale Desinteresse am meisten erschreckt. Schauen Sie, es sind 5% nur der Immigranten aus Nazi-Deutschland zurückgekommen. Und die sind natürlich Menschen mit einem enormen Idealismus. Sie wollten ein anderes Deutschland. Sie wollten, sie hatten Vorstellungen davon, was sein könnte. Ich nenne nur mal den ersten Berliner regierenden Bürgermeister Ernst Reuter. Der war in der Emigration in der Türkei, hat Stationen durchgemacht. Ich kenne einen Brief von ihm aus Hannover, kurz bevor er nach Berlin kommt. Es gab eine solche Gewissheit einfach, was zu machen ist, was gemacht werden müsste. Und dagegen saßen die Deutschen ja doch in ihren Löchern verdruckst. Niemand war etwas gewesen, sie hatten keine Funktion, Hitler war über sie gekommen und diese Art von radikalem Gegensatz und eben das Nicht-Wissen-Wollen von denjenigen, die ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht haben, das hat mich interessiert. Es gab ja so die Haltung eines Schriftstellers, ich muss sagen, Frank Thies, sozusagen Thomas Mann gegenüber, ja, ihr habt ja dort in Kalifornien unter Palmen gesessen, während wir in Bombenkellern gesessen haben. Das war die allgemeine und sehr hässliche und übliche Meinung.
In Ihrem Roman Landgericht kehrt ein jüdischstämmiger deutscher Richter 1947 zurück aus der Emigration in Kuba nach Deutschland. Seine Frau, seine Kinder, die hat er in den Kriegswirren aus den Augen verloren. Auf welche Schwierigkeiten trifft er nach der Rückkehr?
Niemand möchte etwas von ihm wissen. Niemand ist überhaupt gefasst. Ich lasse die Szenen am Bodensee spielen, wo sie auch real gespielt haben. In dieser Art von heiler Idylle, die ja doch auf dem Land vielfach herrschte, ist man überhaupt nicht gefasst, eine solche Geistergestalt zu sehen. Ich habe es nochmal in Geisterbahn nochmal versucht. In Trier haben diejenigen, die zurückkamen, zuerst einmal 10 Flaschen Wein bekommen. 10 Flaschen Wein zum Ruhigstellen im Grunde genommen. Das heißt, es gab überhaupt keine Strategie, es gab keine Vorstellung über das, was das eigene ausging, die Bombengeschädigten, die Flüchtlinge, sich damit zu beschäftigen. Es gibt viele, die haben durch uns gelitten. Wir haben zugeschaut, wie sie aus ihren Wohnungen vertrieben worden sind. Wir haben sich ja, arisierend an ihn bereichert natürlich auch. Und dieses Entsetzen ist in mir eigentlich geblieben.
Es wurde auch viel geschwiegen, natürlich, über die Kriegsvergangenheit der Täter. Heute noch findet man Dorfchroniken, die 1933 enden und erst 1945 wieder beginnen. Täter wurden dann auch zurückgeschoben in Schaltstellen der Macht. Was haben Sie darüber erfahren in Ihren Recherchen?
Ich habe natürlich sehr kleinteilig. Das ist ein großes Thema. Die Persilscheine, die gegeben wurden, die Gewissheit. Man braucht ja wieder eine Verwaltung, der komplizierte Eiertanz, möchte ich es mal sagen, den Adenauer am Anfang gemacht hat. Die Vorstellung einfach, dass man natürlich Polizisten, Lehrer, Feuerwehrmänner und ich weiß nicht, wen alles brauchte, hat ja auch wiederum eine Durchmischung der Gesellschaft bewirkt. Man muss auch realistisch sagen, ohne diese Menschen wäre es gar nicht gegangen. Wie schnell dann eben die bedeutsamen Schaltstellen besetzt worden sind, eben auch aus der Vorstellung einfach, das sind Menschen mit Verwaltungserfahrung. Das ist eine doch sehr bittere Sache. Das heißt eben, es wussten doch in dem Kontext doch alle voneinander, was sie vorher gemacht haben. Und das war eben doch auch ein Schulterschluss des Schweigens über die eigene Vergangenheit auch.
Ich darf ganz uncharmant verraten, Sie sind Jahrgang 1947. Wie offen konnten Sie denn selbst mit der eigenen Familie sprechen über deren Kriegserlebnisse?
Ich möchte es mal so zusammenfassen. Es herrschte nicht nur in meiner Familie, sondern vielfach eine allgemeine Lamoyanz. Eine Lamoyanz über das Selbsterlebte, über die Vorstellung einfach, dass Lebenspläne natürlich auch zustande gegangen sind. Ich weiß, dass mein Großvater sagte, oder es wurde mir berichtet, wir werden ja alle so arm. Nun ja, man hatte den Morgenthau-Plan gedacht, dass Deutschland in ein Agrarstaat zurückgebaumt werden sollte. Also das heißt, die Zukunftsvision, von der ich gerade die Emigranten betreffend gesprochen habe, war nicht da. Im Gegenteil, die Verluste standen im Vordergrund. Das meinte ich mit der Lamoyanz.
Zur Befindlichkeit der Deutschen kurz nach dem Krieg. Die Berliner Autorin Ursula Krechel. Frau Krechel, herzlichen Dank.
Bitte.